Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im letzten Jahrhundert war in Amerika Bischof Fulton Sheen der Medienbischof schlechthin. Er hat die großen Preise, die damals in den 30er, 40er, 50er Jahren für die Medien ausgelobt worden sind, alle bekommen. Es wird einmal sogar berichtet, dass Präsident Eisenhower mit seinen Staatsleuten in einem Zug vorbeigefahren ist, hat dann gehört, dass Bischof Fulton Sheen in der Reihe stand, derer, die ihn beobachteten. Und er hat ihm dann einen Brief geschrieben: Wenn ich gewusst hätte, dass Sie, Erzbischof Fulton Sheen, dabei gewesen wären, hätte ich angeordnet, dass die Kolonne anhält und hätte Sie persönlich begrüßt. Also eine solche Ehrfurcht wurde ihm entgegengebracht, eine solche Achtung. Er hat unglaublich viele Exerzitien gegeben. Er hat eine Gabe gehabt, die Menschen anzusprechen. Seine Vorträge hat er immer stehend gehalten und vollkommen frei, also nicht einmal einen Spickzettel dabei gehabt. Bei Exerzitien hat er fünfmal eine halbe Stunde lang, wie gesagt, frei gesprochen. Das ist schon enorm. Und er hat vor allem eine ganz tiefe Spiritualität gehabt. Im Media Maria Verlag ist eine Autobiografie von ihm erschienen, die ich Ihnen empfehlen kann. Eine Hörerin hat die wichtigsten Kapitel, ich kann ja nicht immer alles lesen, ich bekomme ja sehr viele Bücher und Zuschriften von Ihnen, mir zugeschickt. Und die habe ich jetzt in den letzten Tagen dann auch tatsächlich gelesen. Auf Seite 216 im 12. Kapitel schreibt er: Die Stunde, die mich glücklich macht. Was meint er damit? Ich lese jetzt aus dieser Biografie vor, weil sie auch uns in der jetzigen Zeit viel Hilfe und geistlichen Trost geben kann. Was brauchen wir dringender als das? Am Tag meiner Priesterweihe fasste ich zwei Entschlüsse. Erstens, ich würde die Heilige Messe jeden Samstag zu Ehren der Seligen Jungfrau Maria aufopfern, um ihren Schutz für mein Priesteramt zu erflehen. Der Hebräerbrief fordert den Priester auf, Opfer nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst zu bringen, denn aufgrund der Würde seines Amtes sind seine Sünden größer. Zweitens, ich beschloss außerdem, täglich eine Stunde durchgängig in der Gegenwart des seinem allerheiligsten Altarsakrament zu verbringen. Das ist schon ein starker Entschluss, denn er war ja als Erzbischof und dann als begnadeter Redner unglaublich herausgefordert und da täglich eine Stunde Zeit dafür zu investieren, das heißt schon etwas. Und er berichtet dann von seinen Erfahrungen. Im Lauf meiner priesterlichen Tätigkeit habe ich beide Vorsätze eingehalten. Die Heilige Stunde habe ich bereits ein Jahr vor meiner Priesterweihe praktiziert. Und er berichtet dann, wie das entstanden ist. Die große Kapelle im Priesterseminar St. Paul wurde um 6 Uhr geschlossen. Und da ist er dann vor der verschlossenen Hauptkapelle auf und ab gegangen. Und es hat sich ihm die Frage gestellt, warum nicht künftig eine Heilige Stunde der Anbetung der Gegenwart des Allerheiligsten Sakraments verbringen. Am nächsten Tag begann ich damit und mittlerweile halte ich diese Gebetspraxis seit mehr als 60 Jahren ein. Und er hat das dann auch bei den Exerzitien den Teilnehmern nahegelegt, eingeschärft geradezu. Sie sollten das unbedingt halten. Und er sagt dann, der Priester hat im Lauf seines Lebens sicher 30 oder 40 Exerzitien mitgemacht. Die Vorsätze, die er sich hierbei fasst, die er hierbei gefasst hat, werden in der Regel kaum eingehalten. Er sagt, er blickt auf sein eigenes Leben zurück und er weiß gar nicht mehr, welche Vorsätze er sich alle vorgenommen hat. Aber er hat einen Vorsatz, denn vor allem den Priestern, aber auch den Laien immer mitgegeben, sie sollten die eine heilige Stunde halten. Und er hat gesagt, es ist notwendig, das konkret zu machen. Es ist wie bei einem Arzt, wenn der sagt, achtet auf eure Gesundheit, das nützt niemand. Die Leute müssen konkret wissen, was sie zu tun haben. Wie sollen sie auf die Gesundheit achten? Durch bessere Ernährung, durch mehr Bewegung, durch eine Stärkung des Immunsystems, gerade jetzt in dieser Zeit oder was auch immer. Auf jeden Fall, es muss konkret sein. Und er schreibt, da meine Exerzitien auf Band aufgenommen wurden und auf der ganzen Welt Verbreitung gefunden haben, gab es kaum eine Woche, in der nicht ein Brief von einem Priester bekam, mit der Mitteilung, dass er seit 9 oder 20 Jahren oder seit 30 Jahren der Aufforderung des Herrn nachgekommen ist, die eine Stunde mit ihm zu wachen. Doch nicht nur die Priester haben diesen Akt der Anbetung und Sühne vollbracht, tausende Laien sind ebenfalls inspiriert worden, diesem Beispiel zu folgen. Und ich gebe es Ihnen weiter jetzt, weil das sehr wichtig ist. Und er nennt dann die Gründe, warum das Bedeutung hat. Die heilige Stunde ist keine Andacht, sie ist eine Teilhabe am Werk der Erlösung. Im Johannesevangelium wird vom Ereignis der Stunde berichtet. Das kommt insgesamt 7-mal vor. Der Herr sagt da immer wieder, auch schon beim Anfang des Johannesevangeliums, bei der Hochzeit zu Kana, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde ist die entscheidende seines Lebens. Dort geschieht die Erlösung der Welt. Also auch dieses Ereignis, der griechisch gesprochen Hora, der Stunde, ist wichtig. Und 7-mal wird das erwähnt und immer geht es dabei um die Erlösung. Es ist die Zeit, in der Christus nicht mehr sich in der Hand des Vaters fühlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in der Hand der Menschen. Im Garten Gethsemane stellt der Herr zwei Stunden einander gegenüber. Das eine war diese böse Stunde, jetzt hat die Finsternis Macht und das ist eure Stunde, also in der Judas das Licht der Welt versucht hat auszulöschen. Und die andere Stunde, der Herr stellt uns die Frage, konnte er nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Er bat um eine Stunde der Wiedergutmachung, um die Stunde des Bösen zu bekämpfen. Wir sollten in aufopfernder Vereinigung mit dem Kreuz verbunden sein. Zweitens, unser Herr bat seine Jünger nur einmal um etwas, und zwar in der Nacht, als seine Todesqualen begannen, und er bat nicht alle seine Jünger. Vielleicht, weil er wusste, dass er sich nicht auf ihre Treue verlassen konnte. Aber zumindest erwartete er doch von diesen dreien, Jakobus, Johannes und Petrus, dass sie treu zu ihm standen. Wie so oft in der Kirchengeschichte seit dieser Zeit war das Böse wach, aber die Jünger schliefen. Deshalb kam aus seinem verängstigten, einsamen Herzen der Seufzer, konntet ihr nicht um eine Stunde mit mir wachen. Er flehte sie nicht um eine Stunde der Aktivität an, sondern um eine Stunde der Gemeinschaft. Ich möchte jetzt den nächsten Punkt vorweggreifen. Ich werde morgen dann das noch näher darlegen. Mit uns geschieht etwas Ähnliches wie mit den Emmaus-Jüngern. Am Nachmittag des Ostersonntags, als der Herr ihnen begegnete, fragte er sie, warum sie so traurig waren. Nachdem sie einige Zeit in seiner Gegenwart verbracht und noch einmal das Geheimnis Christi vernommen hatten, nämlich musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit zu gelangen, ging ihre Zeit mit ihm zu Ende und ihre Herzen waren entbrannt. Sie kennen das ja von der Emmaus-Geschichte. Brannte nicht unser Herz, als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Also zuvor dieses Gefühl des Ausgebranntseins. Die Hoffnungen sind kaputt, sie sind zerschlagen. Wir aber hatten gehofft. Die Hoffnung ist dahin. Also die sind innerlich vollkommen zerrieben. Und dann brennt das Herz, weil er da ist. Und das möchte ich Ihnen weitergeben. Er hat auch vor protestantischen Pastoren das immer wieder gesagt und ihnen mitgeteilt. Ich weiß, dass ihr mit der Realpräsenz der Eucharistie das anders seht, dann nehmt ein Kreuz, dann nehmt eure Bibel, dann nehmt irgendeine Statue eines Heiligen und betet vor dem. Es wird ja bei Ihnen vielleicht auch nicht immer möglich sein, dass Sie einen Ort der Anbetung in der Nähe haben, wo Sie tagsüber hingehen können. Aber machen Sie das und halten Sie Ihre Hände offen. Bitten Sie den Herrn, dass er zu Ihnen kommt. Sagen Sie den Leuten in Ihrem Haus, ich brauche jetzt diese Stunde für mich, um in die Mitte und in die Ruhe zu kommen. Und Sie werden erfahren, dass der Herr Sie tröstet, dass er bei Ihnen ist. Also dieser Hinweis auf Emmaus scheint mir in der jetzigen Situation ganz entscheidend zu sein. Wir aber hatten gehofft und dann brannte nicht uns das Herz. Also er hat diese kalten Herzen, die ausgebrannt waren, wieder zu Feuer, zu Liebe gebracht. Und das ist doch das Entscheidende jetzt in dieser Zeit. Wir müssen uns jetzt näher zu Christus halten, weil wir sonst auch von der allgemeinen Unruhe und Depression erfasst werden. Und dazu segne sie und erfülle sie mit seinem Frieden, mit seiner Kraft, mit seiner Zuversicht, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.